Wir haben ja die Apostelgeschichte, wo wir durch die Texte durchgehen. Und wir haben heute einen recht kurzen Abschnitt, nur die ersten 10 Verse von Apostelgeschichte 16. Und dort sind eigentlich ein paar kleine Beobachtungen zu machen. Und mit dem waren wir eigentlich sehr schnell fertig. Und das werden wir auch ganz am Anfang tun. Und dann, weil da das erste Mal jetzt der Timotheus erwähnt wird, möchte ich mehr auf die Beziehung zwischen Paulus und Timotheus eingehen. Was er für ihn war und was wir auch von ihm lernen können. Und da werden wir dann hauptsächlich in den ersten, zweiten Timotheusbrief schauen, weil der Timotheus hat ja 2 Briefe gekriegt von Paulus, die uns überliefert sind. Wahrscheinlich noch viele mehr, aber die 2 stehen in der Bibel. Ich möchte also die ersten 10 Verse von Apostelgeschichte 16 vorlesen. Paulus ging zuerst nach Derbe und von da aus weiter nach Lystra. Dort traf er Timotheus, einen Jünger, dessen Mutter eine jüdische Gläubige, dessen Vater aber ein Grieche war. Timotheus war bei den Gläubigen in Lystra und in Ikonien hoch angesehen. Deshalb wollte Paulus, dass er ihn auf seiner Reise begleitete. Mit Rücksicht auf die Juden in dieser Region ließ Paulus Timotheus vor ihrer Abreise beschneiden, denn alle wussten, dass sein Vater ein Grieche war. Dann zogen sie von Ort zu Ort und erklärten den Menschen, was die Apostel und die Ältesten in Jerusalem im Blick auf die Gebote für die Nichtjuden beschlossen hatten. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und die Zahl der Gläubigen wurde von Tag zu Tag größer. Danach reiste Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien, doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkündigen. Wir erfahren also über Timotheus, dass er ein Jünger war. Der war also zu dem Zeitpunkt, wie der Paulus hinkommen ist, schon gläubig. Aber der Paulus ist jetzt ja nicht das erste Mal da in Lystra und in Derbe, sondern das ist jetzt ja schon die 2. Reise, die er dorthin macht. Die erste haben wir gehabt in Kapitel 14, vor 2 Kapiteln. Und wahrscheinlich ist der Timotheus damals gläubig geworden und war noch einer von vielen, die dort zum Glauben gekommen sind, wie der Paulus das erste Mal dort war, mit dem Barnabas und mit dem, weiß nicht, wer das war, ein paar waren halt. Und jetzt, wie er das zweite Mal hinkommt, fällt er aber auf. Da fällt der Timotheus auf, er hat einen guten Ruf bei den Gläubigen in ganz Lystra und Ikonien hoch angesehen, steht da, ja. Und ist also im Glauben dort schon gewachsen. Und der Paulus sagt, den nehme ich mit. Fragt ihn einfach, kommst du mit? Weil er hat ja jetzt den Auftrag, durch das ganze Gebiet zu reisen und ihnen zu erklären, was die Apostel bei dem Konzil in Jerusalem beschlossen haben. Nämlich, dass die, die aus den Nationen gläubig wären, die also nicht vorher Juden waren, sich nicht an die ganzen jüdischen Gebote halten müssen. Das hat ja eine große Streitfrage gegeben und das war ja auch wirklich ein Konfliktpotenzial, dass die junge Gemeinde an dem auch zerbricht, an diesen Forderungen, ja, die die vorher Juden waren, haben gesagt, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst das und das und das und das was halten. Und bei dem Konzil in Jerusalem, bei dem ersten, bei der Versammlung ist ja dann beschlossen worden, dass die, die nicht vorher Juden waren und trotzdem gläubig werden oder gläubig werden, und das ist ja jetzt dann die Mehrheit schon langsam, dass die nicht die ganzen jüdischen Gebote auch noch halten müssen, weil Jesus gesagt hat, ich habe die erfüllt, ich bin dafür ans Kreuz gegangen und das für die eigentlich reicht, wenn sie sich an ein paar kleine Sachen oder relativ kleine Sachen halten, um nicht ein großer Anstoß zu sein. Das heißt, dass sich jetzt der Timotheus da beschneiden lässt, wäre nicht notwendig gewesen. Die sind ja mit der Botschaft da durch die Lande gezogen und zu sagen, wer vorher kein Jude war, braucht sich nicht beschneiden lassen, wenn er gläubig wird. Und trotzdem haben sie das gemacht und das ist für ein kleines Baby ist das nicht so ein großes Thema, das verhält eigentlich schnell und gut. Für einen erwachsenen Mann ist das ziemlich ein Thema, ja. Das weiß man, weil es ja heute auch noch ab und zu so gemacht wird. Und der hat das gemacht, damit sie aus Rücksicht auf die Juden in dieser Region, damit er also kein Anstoß ist. Aber notwendig war es nicht gewesen. Und dann ziehen sie eben zu zweit durch diese ganze Gegend, wo der Paulus eben schon einmal war, und verkünden dort eben die Ergebnisse von diesem Konzil. Und bevor ich jetzt noch weiter auf den Timotheus eingehe, was heute der Hauptteil von der Predigt ist, möchte ich noch die letzten 5 Verse da anschauen. Da sieht man also, dass sie dann sich überlegen, nachdem sie das jetzt alles überall ausgerichtet haben, wo gehen wir hin? Und zweimal erleben sie, dass der Heilige Geist sie hindert, irgendwo hinzugehen. Und ich habe mich ziemlich gewundert darüber, wie das passiert. Gell? Also, wie werden sie gehindert? Sie wollen ja das Evangelium verkünden und es gibt überall rundum Leute noch, die das nicht wissen. Aber Gott hat einen spezifischen Plan und wie sie dort in die eine und in die andere, in die eine und in die andere Richtung wollten, steht dort, dass der Heilige Geist verhindert hat und ihnen gewährt hat, dorthin zu gehen. Also entweder ist dort alles schiefgegangen, was weiß ich, der Sattel gerissen, das Pferd wollte nicht gehen, das Schiff ist nicht gefahren, oder sie haben innerlich die Überzeugung gekriegt, nein, das ist nicht das Richtige. Aber dann hat der Paulus eine Vision und sieht in der Nacht eben einen Griechen, er wird ihn erkannt haben an der Kleidung oder vielleicht auch an der Sprache im Traum, ja, oder vielleicht hat er ein Ortsschild hinter sich gehabt, wir wissen es nicht, und der hat gesagt, komm zu uns und hilf uns. Weil bis jetzt, das war alles in der Türkei, alles in Kleinasien. Und das ist jetzt der Ruf nach Europa, über die Ägäis nach Griechenland. Das heißt, wir sind alle in Europa. Das heißt, das war eigentlich das erste Mal, dass dann das Evangelium nach Europa gekommen ist. Es hat in Jerusalem angefangen mit der Auferstehung Jesu, mit Pfingsten. Aber das ist jetzt dann der Schritt nach Europa, den wir haben. Und eine Kleinigkeit noch im letzten Vers, vielleicht ist euch aufgefallen, beim Vorlesen. Vers 10, da steht, da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Vorher ist nie von wir die Rede. Da steht, der Paulus tut das, der Petrus tut das und der tut das und der tut das. Und da steht jetzt das erste Mal wir. Was glaubt ihr, warum? Wer hat es geschrieben? Der Lukas. Das heißt, da ist das erste Mal jetzt der Lukas dabei. Ab dem Zeitpunkt begleitet der Lukas jetzt den Paulus, und deswegen steht dann überall wir, und wir kamen, und wir stiegen auf das Schiff, und wir. Ist nur eine Kleinigkeit. Genau, aber jetzt möchte ich mit euch 3 Punkte machen über die Beziehung zwischen Timotheus und Paulus und auch, was wir davon lernen können. Ich sage es euch jetzt kurz einmal vorab, und wir gehen es dann nach der Reihe durch. Der erste Punkt ist, der Timotheus war vom Paulus ein geliebter Sohn im Glauben. Er sagt mehrmals zu ihm, mein geliebtes Kind, mein echter Sohn im Glauben. Ja, er hat also ganz eine enge Beziehung zu ihm gehabt. Er war so sein geistlicher Vater. Er war nicht sein leiblicher Vater, weil der ist ja schon wahrscheinlich 20 Jahre alt oder 25 Jahre. Und zu dem Zeitpunkt war der Paulus dort überhaupt nicht. Der hat ja in Tarsus gewohnt. Und das Zweite ist, der Timotheus ist dann ein Schüler, ein Jünger von Paulus waren. Also er hat dann ganz viel von ihm gelernt. Sie haben ganz eine enge Lehrer-Schüler-Beziehung gehabt. Eigentlich so fast wie Jesus mit seinen Jüngern. Er ist mitgegangen, sie haben viel miteinander geteilt. Das sehen wir dann auch in ein paar Texte. Und der dritte Punkt ist der, dass der Timotheus dann aber auch selber zum Lehrer und zum Leiter für viele andere weitere Christen geworden ist. Also der ist nicht der Schüler geblieben vom Paulus. Und die 3 Sachen schauen wir uns jetzt an. Und am meisten über die Beziehung zwischen Paulus und Timotheus sehen wir in den 2 Briefen, die Paulus an Timotheus geschrieben hat, die uns in der Bibel überliefert sind. Ihr wisst, im Neuen Testament gibt es zuerst die 4 Evangelien, Dann gibt es die Apostelgeschichte und dann fangen die Briefe an, die Paulus an Gemeinden schreibt. Römer, 1., 2. Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser. Dann gibt es die 2. Thessalonicher Briefe und dann kommt schon als erstes eigentlich ein Brief von einer Person, der 1. und der 2. Timotheusbrief. Und die sind voll mit detaillierten Anweisungen und Anleitungen. Wie soll er die Gemeinden aufbauen? Wie soll er Älteste auswählen? Steht dort ganz viel im 1. Timotheusbrief. Wie soll er sie einsetzen? Wie soll er mit Konflikten umgehen? Wie sind die Witwen zu versorgen? Geht da auf ganz vieles ein. Auch im Titusbrief zum Beispiel steht über, Titus ist auch so ein Schüler von Paulus gewesen. Aber wir finden auch sehr viele persönliche Details in diesem Brief, wo wir sehen können, was sie für Beziehungen miteinander gehabt haben. Und als erstes fange ich gleich an mit dem 1. Timotheusbrief, Vers 1. Machst du einmal einen Klick. Ich habe euch die Stellen da hergeschrieben, damit ihr auch wisst, was hier da voll ist. Aber im ersten Brief, im ersten Kapitel, gleich im Vers 2, nennt er ihn mein echtes Kind im Glauben. Ja? So eng ist die Beziehung zu ihm und so wichtig ist er ihm. Da steht, das Gleiche steht im Titusbrief 1, Vers 4, steht auch mein echter Sohn im Glauben, sogar zum Titus genauso. Ja? Er findet ihn schon gläubig vor, aber ist vielleicht doch auch durch ihn gläubig geworden bei der ersten Missionsreise schon. Ja? Und im Vers 18, das ist die zweite Stelle da, 1. Timotheus 1, Vers 18, dort sagt er zu ihm, Timotheus, mein Sohn. Das sagt man, glaube ich, nicht leicht zu jemandem, der nicht in der eigenen Familie ist, dass man jemanden als Sohn bezeichnet, oder? Und noch dazu, dass man es in einem Brief schreibt, der nachher auch öffentlich bekannt wird und gelesen wird. Das heißt, sie waren schon sehr miteinander verbunden. Und auch den zweiten Timotheusbrief fängt er auch gleich damit an, im Vers 2 vom ersten Kapitel, Timotheus, mein geliebtes Kind. Und dann sagt er, ich bete regelmäßig für dich, im Vers 3. Ja? Aber im zweiten Timotheusbrief, da ist der Paulus schon in einer ganz anderen Situation. Man merkt das, er ist Gefangener in Rom und er weiß, dass sein Tod nahe ist. Ja? Er sagt, ich habe den Lauf vollendet. Er sagt, mein Leben wird jetzt ausgegossen als Trankopfer. 2. Timotheus 4, Vers 6. Und dann ganz zum Schluss, die zwei Stellen habe ich euch auch noch hergeschrieben, im 4. Kapitel vom 2. Timotheusbrief, da sagt er zu ihm, vergiss nicht den Mantel, den ich beim Christus gelassen habe und bring mir die Bücher mit, vor allem die Pergamente. Und in Vers 21, ganz zum Schluss vom Brief, sagt er, beall dich, dass du zu mir kommst, noch vor dem Winter. Weil im Winter das Reisen dort schwieriger war und der Gust hat, wenn er vor dem Winter nicht kommt, dann kommt er wahrscheinlich erst im Frühjahr. Ja? Also wir sehen dort, wie eng die persönliche Beziehung ist. Er redet da mit ihm über seinen Frust, über die Leute, die ihn im Stich gelassen haben. Er warnt ihn vor Hymenäus und wie sie alle heißen dort und sagt, lass die ja nicht mit denen ein, die haben mich verraten, die haben mich im Stich gelassen. Er öffnet da wirklich sein Herz. Wir sehen das in keinem anderen Brief eigentlich so von Paulus, dass er so sagt, wie es ihm geht. Er sagt viel, wie er für die Leute sich einsetzt und so weiter, aber da ist er jetzt wirklich am Lämper. Gell? Also da ist er, wir wissen nicht, ob er vielleicht krank war, aber er war auf jeden Fall gefangen und das Gefängnis war kein Spaß dort. Und er sieht dem Tod ins Auge, er ist zufrieden, er weiß, er hat seine Aufgabe erfüllt, er weiß, er geht zu Gott. Und trotzdem, den Timotheus, den bittet er jetzt noch einmal, komm doch und bring mir meinen Mantel mit und hol meine Bücher. Wir sehen, dass sie wirklich, ja, vielleicht doch eine Vater-Sohn-Beziehung gehabt haben, eine Einigkeit, die man vielleicht sogar nicht hat, innerhalb einer Familie. Und ein Vers, auf den möchte ich ein bisschen näher eingehen, der ist auch interessant, der ist jetzt wieder im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 23, da sagt er zum Timotheus, trink nicht nur Wasser, du solltest wegen deines Magens auch ein wenig Wein trinken, weil du so oft krank bist. Das heißt, er sorgt sich richtig um ihn. Er möchte, dass es ihm gut geht und sie haben so viel Austausch miteinander, dass er auch weiß, dass er immer wieder krank ist, dass er immer wieder schwächlich ist, dass er einen empfindlichen Magen hat. Und er gibt ihm einen guten Rat. Wir sehen also, wie eng sie miteinander waren. Aber ich möchte einen kleinen Exkurs da jetzt machen, weil dieser Vers auch ein sehr gutes Argument gegen das Gesundheitsevangelium ist. Ich weiß nicht, ob euch das schon begegnet ist, das Gesundheitsevangelium. Es wird nicht so genannt, aber es gibt viele Leute, die sagen, Gott will nicht, dass Christen krank sind. Es ist nicht Gottes Wille, dass Christen krank sind. Viele Menschen sagen das. Und warum sagen sie das? Sie schauen in Jesaja 53, dort wo steht, Jesus hat die Krankheit und das Leid ans Kreuz getragen. Ja? Er hat unsere Schuld getragen, er hat unsere Schmerzen getragen, er hat unsere Krankheit getragen und deswegen brauchen wir sie nicht tragen. Und aus dem lesen viele Christen, außer auch in guter Hoffnung, dass Gott nicht will, dass ein Christ krank ist. Und das klingt schön und gut, weil wer ist denn gerne krank und wir erwarten von Gott alles Gute und wir wollen auch, dass wir erwarten von Gott auch, dass er uns heilt, wenn wir krank sind natürlich. Ja, es ist ja so gesehen nicht falsch. Aber, und deswegen gehe ich jetzt darauf ein, der Umkehrschluss ist, wenn ein Christ krank ist und wenn das nicht Gottes Wille ist, dass ein Christ krank ist, was heißt das dann? Das heißt, er ist selber schuld. Der Christ glaubt dann nicht genug oder nicht stark genug oder er glaubt nicht richtig, weil wenn Gott nicht will, dass er krank ist und er ist aber krank, dann an Gott kann es ja dann nicht liegen, oder? Das heißt, wenn das so stimmen würde mit dem Gesundheitsevangelium, dann ist der Christ, der krank ist, selber schuld. Er nimmt die Heilung nicht in Anspruch, die er schon da ist. Weißt du, du würdest schon gehört, es klingt sehr fromm. Oder gar, es gibt Sünde in seinem Leben und er verdient das, dass er jetzt krank ist. Das muss er außerfinden. Noch schlimmer. Also du bist selber schuld. Und das sage ich jetzt ein offenes Geheimnis. Es gibt in jedem Leben Sünde. Also sind wir alle selber schuld, wenn wir krank sind. Ja? Also wenn das so wahr wäre mit dem Gesundheitsevangelium, dass Gott nicht will, dass es eine Krankheit gibt im Leben von einem Christen, dann könnte man auch einige Verse aus der Bibel weglassen, wo es darum eben steht, dass man Leid ertragen soll, dass man geduldig sein soll, dass man auf Gott harren soll, dass man ihn bitten soll. Es steht meiner Meinung nach nicht dort, dass ein Christ nie leiden wird und dass er nie krank sein wird. Und viele Christen, die wir kennen, leiden und sind krank. Und wir machen die alle zu Schuldigen, wenn wir sagen, dass Gott nicht will, dass jemand krank ist. Ich war ein halbes Jahr ziemlich bedient mit meinem Bandscheibenvorfall und es hat mir keinen Spaß gemacht. Und ich habe auch gebeten Gott, dass er mich heilt und er hat sich ein halbes Jahr Zeit gelassen. Und dann hat er mich geheilt. Ja. Der Orthopäde hat gesagt, ja, das wird von selber wieder gut. Ich sage trotzdem, dass Gott mich geheilt hat. Aber ich habe dieses halbe Jahr ganz anders erlebt, wie mein restliches Leben davor und danach. Du gehst anders durch die Welt, wenn du krank bist und dir was wehtut. Und du nicht weißt, ob das besser wird. Ich habe Sachen gesehen, die ich nicht sonst gesehen hätte. Ich habe Sachen aus der Bibel verstanden, die ich sonst nicht verstanden hätte. Ja? Ich habe euch das einmal erzählt von unseren Hunderle, wo ich von Gott echt die Zusage gekriegt habe, er wird mich einmal heimholen. Wenn ich nicht so bedient gewesen war, ich hätte das nicht bemerkt, was Gott mir da sagt. Ich hätte es nicht gehört. Es hat seinen Sinn. Wie ist jetzt beim Timotheus? Der ist sogar oft krank jetzt. Und sagt der Paulus jetzt zu ihm, glaub nur fest, Gott wird dich heilen. Sagt der Paulus jetzt zu ihm, forsch nach, ob du irgendwo eine Sünde hast, die du bekennen musst. Nein, er sagt zu ihm, nimm Medizin. Der Paulus betet regelmäßig für den Timotheus, haben wir gelesen in 1. Timotheus 1, Vers, weiß ich jetzt nicht. Zweiter Timotheus 1, Vers 3. Er sagt, ich bete regelmäßig für die. Er hat sicher auch gebetet, dass er gesund wird, oder? Und das ist nicht passiert. Hat der Paulus zu schwach gebetet? Also wenn der Paulus nicht gut genug beten kann, dann lassen wir es sein. dann können wir das auch nicht. Okay? Also an dem ist es jetzt nicht gelegen. Ja? Er sagt zu ihm, nimm eine Medizin, weil er immer wieder krank ist. Wir sollen beten und wir sollen unsere Heilung von Gott erwarten. Ja. Aber es ist nie Gottes Wille, dass ein Christ krank ist. Das klingt zwar fromm, aber eigentlich ist es ziemlich eine grausame Lüge, weil dann bist du selber schuld. Soweit zu dem. Schauen wir zum zweiten Punkt. Also wer dazu Fragen hat, die könnt ihr mich gerne noch ansprechen dann später. Ich habe ein bisschen mit Leuten zu tun gehabt, die das ganz intensiv auch verkünden, ja, dass ein Christ nicht krank sein kann, weil das kann nicht Gottes Wille sein, er will nur das Gute für uns. Ja, ich habe es auch selber erlebt, dass es auch was Gutes für uns sein kann, wenn wir krank sind. Und schließlich sterben wir nicht vor lauter Gesundheit, also die meisten nicht, kaum wer. Also wenn wir irgendwann zu Gott kommen wollen, dann kann es sein, dass eine Krankheit dann mit im Spiel ist, oder? Der zweite Punkt, der Timotheus ist nicht nur der geliebte Sohn von Paulus, sondern er ist auch ein treuer und gehorsamer Schüler und Jünger von ihm. Ja? Gleich im ersten Kapitel vom ersten Timotheusbrief, dann die Verse 18 und 19, sagt er, Timotheus, mein Sohn, dies ist mein Gebot für dich. Halte an deinen Glauben an Christus fest und bewahre dir ein reines Gewissen. In Kapitel 3, da redet er lang und breit über die Qualifikation von Ältesten und Diakonen, macht da ganze Listen, was die alles kennen und sein sollen und so weiter. Und dann im Vers 14, 15 sagt er, ich schreibe dir diese Dinge, damit du weißt, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Also er gibt ihm ganz klare Instruktionen, wie soll er dort handeln. In Kapitel 4, Vers 12 sagt er, niemand soll dich geringschätzen, nur weil du jung bist. Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du lebst, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Also gibt ihm, ja, legt ihm ganz schön Latten eigentlich. Ja, er fordert ihn heraus, tu das, du sollst ein Vorbild sein, niemand soll dir was vorwerfen können. Ich habe beide Timotheusbriefe durchforstet und habe gesagt, wo sehe ich, dass er der Schüler ist jetzt von Paulus. Ja, also wo sehe ich jetzt den Lehrer, der mit dem Schüler spricht. Deswegen ist es so jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang. 1. Timotheus 5, Vers 21, im Kapitel 5 redet er zuerst lang und breit darüber, wie die Witwen versorgt werden sollen in der Gemeinde. Und dann sagt er, ich gebiete dir ausdrücklich, in der Gegenwart von Gott und Christus Jesus und den heiligen Engeln, diese Anweisungen zu befolgen, ohne Partei zu ergreifen oder jemanden zu bevorzugen. Also das ist schon, das ist eine Ansage, gell? Mach das! Ich rufe Gott und Jesus als Zeugen an. Ich gebiete dir. Das ist schon, sag auch nicht, naja, also, so geht es am besten oder das war jetzt mein Rat an die, sondern da, der legt ihm die Leute ordentlich vor. 2. Timotheus 3, Vers 14, Kapitel 3, Vers 14, haben wir gehabt, gell? Vor zwei Wochen. Du aber sollst dich treu an das halten, was ich dich gelehrt habe. Und was du gelernt und im Glauben angenommen hast, denn du weißt, wer dich unterrichtet hat. Das heißt, der Paulus ist da, kommt uns richtig stolz vor. Ja? Also in einem guten Sinn. Er weiß, dass er ein guter Lehrer ist. Er ist ein gutes Vorbild. Und das traut er sich jetzt, dem Timotheus direkt so zu sagen und zu geben. Also wir sehen jetzt, der Timotheus ist ein treuer und gehorsamer Schüler und kommt vielleicht ganz was Unerwartetes für euch. Stellt sich die Frage, hast du auch Timotheus? Hast du einen Timotheus? Gibt es jemanden, der dir am Herzen liegt, für den du betest, der, in den du Zeit investierst, dass er im Glauben wachsen kann, dass er seine Gaben entdeckt und einsetzt, dass er mit Schwierigkeiten zurechtkommt. Du sagst vielleicht, ich bin ja kein Petrus. Aber wenn du schon länger im Glauben bist, einige Sachen hast du vielleicht schon gelernt. Einiges hast du vielleicht schon verstanden und unter die Füße gekriegt. Oder bist du noch ganz ein Baby und ganz am Anfang? Wenn nicht, dann könntest du für jemanden ein Paulus sein. Diese ganzen Einandergebote, ja, ermutigt einander, ermahnt einander, stärkt einander, liebt einander. Das passiert ja nicht jetzt nur bei einer Predigt, wo ich jetzt da stehe und euch ermutige und ermahne und stärke, oder? Das soll ja auch unter uns passieren. Das ist ja gemeint, wenn es heißt, wir sind alle Priester. Wir sind alle Gottes Kinder. Diese Gebote sprechen ja, eigentlich alle Gebote sprechen fast die Beziehungen zueinander an. Es gibt ein paar, die auf die Beziehung zu Gott gehen, wenn wir jetzt auf die 10 Gebote schauen, aber die anderen sind alle einander Gebote. Ja? Und jetzt ist die Frage, findest du keinen Timotheus? Oder willst du überhaupt einen finden? Bist du bereit, die für irgendjemanden so ein bisschen einzusetzen? Oder hast du Angst, wen zu fragen? So ist mir gegangen. Gell? Ich bin nachher herausgefordert worden. Hast du jemanden, den du hilfst im Glauben? Hast du einen Timotheus? Und ich habe gesagt, ich kann nicht zu irgendjemandem hingehen und sagen, willst du mein Schüler sein? Das ist ja voll arrogant, oder? Ich meine, irgendwie habe ich das Gefühl, ich hebe mich dann selber jetzt hoch, ich bin jetzt so schlau und du wirst mir jetzt was. Aber ich glaube, das wäre auch recht ungeschickt, so einzusteigen, oder? Da könnte man ja sagen, wie hat das der Paulus gemacht? Er bat ihn, auf die Reise mitzukommen. Er hat nicht gesagt, du sollst mein Schüler sein, ich bin ein Lehrer. Sondern er hat gesagt, ich habe jetzt eine Reise vor, die Leute kennen dich da, du hast einen guten Ruf, komm doch mit. Und in dem gemeinsamen Arbeiten, in dem gemeinsamen Gehen, hat sich das entwickelt, dass er der Lehrer war und der Timotheus sein Schüler. Der Timotheus hat gesehen, boah, der hat das Ganze da aufgebaut, der ist Jesus begegnet, von dem kann ich was lernen. Und der Paulus hat gesehen, boah, der hat Potenzial, der könnte das noch besser machen, der könnte ein gutes Werkzeug für Gott sein, ich möchte Zeit in den investieren. Aber die erste Sache war nicht, willst du mein Schüler sein? Ja? Das heißt, meine Angst war eigentlich unberechtigt. Und die Person, die ich dann gefragt habe, die habe ich dann gefragt, ich glaube, es war schön, wenn wir uns einmal im Monat treffen, zum Gebet, zum Reden miteinander. Und seitdem haben wir öfter Pizza gehabt bei der Gelegenheit. Also wir können beide mit vollem Mund reden, deswegen war das nicht so ein Problem. Und umgekehrt natürlich auch, du kannst dir ja einen Paulus suchen. Und das ist schön, wenn du beides hast. Wenn es jemanden auch gibt, wo du denkst, boah, von dem könnt ihr im Glauben was lernen. Vielleicht auch gar nicht in der eigenen Gemeinde, vielleicht aber anders. Und das gilt übrigens nicht nur für Männer. Gell? Jetzt ist die Rede von Paulus und von Timotheus. Gell? Ich habe euch den Vers daher geschrieben, Titus 2, Vers 4. Das dürfen die Frauen lesen. Dort steht also auch, dass die älteren Frauen die jüngeren Frauen anleiten können in vielen Dingen. Das ist dort jetzt nur ein Satz, der ein paar Sachen aufzählt. Aber ich weiß, dass es das in unserer Gemeinde gibt. Mir hat einmal jemand erzählt, dass sie zwei Frauen, die bei einer gemeinsamen Aufgabe dass die Jüngere das sehr geschätzt hat, dass sie mit der Älteren hat sprechen können über das, wie sie ihren Glauben lebt, wie sie dort dazugekommen ist, wie sie mit Herausforderungen umgeht. Ich weiß, dass das auch passiert und das auch sein Segen hat. Also der Timotheus wurde eigentlich nicht nur der geliebte Sohn von Paulus, sondern er wurde auch ein treuer Mitarbeiter, man könnte sogar sagen, er ist die rechte Hand von Paulus. Ja? Am Ende vom Römerbrief, Römer 16, Vers 21, nennt der Timotheus den Paulus auch, umgekehrt, nennt der Paulus den Timotheus meinen Mitarbeiter, Synergos. Also das ist wirklich der zusammenarbeitet. Das ist, Synergos ist sogar auf gleicher Ebene eigentlich, gell? Der Mitarbeiter. Jetzt nicht der da unten, sondern der gemeinsam dort Kraft einsetzt. Und wenn euch aufgefallen ist heute, den Text, den der Rainer am Anfang gelesen hat. Dort steht, das war aus dem Philipperbrief, Philipper 1, Vers 1, dort steht, Paulus und Timotheus an die Gemeinde, so und so. Das heißt, der steht dort als Co-Autor. Wir sagen, es ist der Brief von Paulus, aber der Paulus sagt am Anfang, das ist der Brief von Paulus und Timotheus an die Philippa. Warum? Weil der Timotheus mit in Philippi war, wie die Gemeinde gegründet worden ist. Der war dort mit dabei, lesen wir dann später in der Apostelgeschichte jetzt dann. Und den haben sie genauso gekannt und der hat sie genauso unterrichtet und von dem haben sie genauso gelernt. Und deswegen geht jetzt der Brief an die Philippa von Paulus und Timotheus. Und ich habe es mit der Konkordanz ausgesucht. Es gibt 6 Briefe im Neuen Testament, wo wir alle sagen, Briefe von Paulus, wo als Absender neben dem Paulus auch der Timotheus genannt ist. Der 2. Korintherbrief, der Philipperbrief, der Kolosserbrief, der 1. und der 2. Thessalonicherbrief und der Brief an Philemon. In all diesen 6 Briefen steht Paulus und Timotheus, teilweise steht noch der Silas und andere dabei. Das heißt, der Timotheus ist nicht nur der Schüler geblieben, der so mitläuft, das Beiwagerle, sondern er ist auch der Lehrer von vielen anderen geworden. Woher wir das wissen, schauen wir in den Timotheusbriefen. Ja. 1. Timotheus 1, Vers 3, du kannst jetzt den 3. Punkt machen und die Texte. Genau. Ich bat dich, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, steht in der Überverleiher. Das heißt, der Timotheus hat von dem Paulus den Auftrag gekriegt, du bleibst noch in Ephesus, weil du hast dort denen noch was zu sagen. Du musst aufpassen, dass es dort keine Irrlehre gibt. Er kriegt Verantwortung dort, die Epheser zu lehren. 1. Timotheus 4, Vers 11, lehre diese Dinge und bestehe darauf, dass jeder sie lernt. Er gibt ihm Autorität und sagt, du hast was zu sagen und die haben das zum Lernen. Kapitel 6, das Ende von Vers 2, lehre diese Wahrheiten, Timotheus, und ermutige alle, sie zu befolgen. Und im 2. Timotheus 4, Vers 2 steht, verkündige das Wort Gottes, halte durch, ob die Zeit ungünstig ist oder nicht. In aller Geduld und mit guter Lehre sollst du die Menschen zurechtweisen, tadeln und ermutigen. Wir sehen also, der Timotheus ist nicht nur der Schüler von Paulus geblieben, sondern er ist zum Lehrer für viele andere geworden. Und das bringt mich zum letzten Vers. Das ist der Kernvers heute. Wenn ihr nichts anderes mitnehmt von der Predigt heute, den müsst ihr mitnehmen. Und der ist auch ganz leicht zu merken. Das ist nämlich das 2x2x2 des Evangeliums. Ihr kennt das 1x1. Das ist Johannes 3,16, oder? Haben wir gehabt vor 2 Wochen oder 3? Aber das 2x2x2 des Evangeliums. Kennt ihr das? Ja, genau. Der Bibellehrer weiß es. 2. Timotheus 2, Vers 2. Deswegen ist es das 2x2x2. Das ist zu merken. Ja? 2. Timotheus 2, Vers 2. Was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum sich das Evangelium, der Glaube, so schnell ausgebreitet hat. Dieser Multiplikationseffekt. Die Wirtschaft hat das inzwischen auch entdeckt. Ja? Und das ist Multilevel-Marketing und so. Das ist für manche von uns ist das voll begeisternd und einsichtig und für andere ist das ein bisschen unruhig. Aber es steht da. Es steht eigentlich da. Es reicht nicht nur, viele Menschen zu lehren und zu ermutigen, sondern richtig los geht es erst, wenn man diese Menschen dann befähigt, ihrerseits wieder andere zu lehren. Das heißt, wenn du an Timotheus begleitest, das kann jetzt auf verschiedenen Levels sein, das kann in einer Gruppe sein, die sich trifft, das kann in der Gemeinde sein, das kann privat sein, das kann zu zweit sein, das kann sein, dass du ganz am erst die ersten Schritte gegangen bist und hast dann ganz einen frisch Bekehrten, dem du das sagen willst, das Evangelium. Es kann sein, dass du schon lang Christ bist und mit einem anderen Zorn bist. Aber wenn du an Timotheus begleitest, dann ist deine Aufgabe erst dann erfüllt, wenn dein Timotheus ein Paulus für andere geworden ist. Ich sage es nochmal, wenn du einen Timotheus begleitest, ist deine Aufgabe erst dann erfüllt, wenn dein Timotheus ein Paulus für andere geworden ist. Wenn du den so motiviert und so aufgebaut und so ermächtigt und gestärkt hast, dass er selber andere anzuleiten beginnt. Und ich glaube, da haben wir als Gemeinde noch viel zu lernen. Wir bemühen uns, gute Sachen weiterzugeben, aber den Fokus darauf, dass die, die das dann kriegen, ihrerseits das weitergeben können, den so ausgesprochen haben wir nicht und das brauchen wir aber. Und das kann auf verschiedene Level anfangen und das ist Jüngerschaft. Und wenn ihr da einen Beitrag dazu leisten könnt, indem ihr selber euch an Timotheus sucht, indem ihr für jemanden der Paulus seid, indem ihr euch an Paulus sucht und euch herausfordern und anleiten lasst, dann ist das ein Beitrag dazu. Aber wenn ihr eine gute Idee habt, wie wir als Leitung da strukturell das ermutigen können, was wir anbieten können, es gibt Bücher und so weiter, aber dann helft es uns, weil ich glaube, so wie das damals ein echter Schlüssel war, kann das auch für uns ganz wichtig sein. Was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Das hat der Paulus dem Timotheus gesagt, habe ich versprochen? Ja. Also das geht weiter. Deine Aufgabe mit deinem Timotheus ist erst erfüllt, wenn dein Timotheus ein Paulus für andere geworden ist. Ja?
Das ist wirklich ein Ergänzung, das man nicht anfangen. Es ist nicht jeder so lehrfähig wie der Timotheus.
Oder der Paulus.
Einer hat aber einen praktischen Dienst, der andere hat. Es gibt ja viele Dienste in einer Gemeinde. Den Dienst, wo du deine Gaben hast, da bist du gefordert.
Ja.
Und du wirst wirklich erkennen, Leute, die doch ausdrücklich schon vertrauenswürdig fähig sind, fähige Lehrer.
Genau.
Und das ist für uns sehr wichtig, um mehr für den
Wissenschaft,
dass wir da nicht versorgen und dass da die Gemeinde dann auch wachsen oder besser wachsen kann, wenn diese Lehrer ausgebildet werden, der eben auch fähig sind, andere zu lehren. Das ist nicht jeder von uns für der Lehrer.
Das war ja auch beim Paulus nicht so. Ja. Das sind ja viele gläubig gewesen dort, aber den Timotheus hat er ausgesucht und mitgenommen.
Ja.
Genau.
Das
ich bin ganz dankbar für die Ergänzung. Meine Begeisterung jetzt für diesen Text und den Aspekt lässt es jetzt so klingen, als ginge es nur um Lehre. Gell? Aber wenn jemand zum Beispiel großzügig ist und spenden und helfen kann, auch dann kann er jemanden suchen, dem er diese Gabe nahelegt und sagt, boah, du hast ja ein gutes Einkommen und ihm ein Beispiel geben, wie man großzügig unterstützen kann, ja, und ihn dort motivieren und aufbauen. Aber auch dort ist der Effekt der, dass wenn die Person, die du anleitest, das dann auch mit anderen macht, dass es dann weitergeht. Ich bin sehr dankbar für meinen Bruder, der Andreas, der sich den Mut hat, auch da aufzustehen und das so zu sagen. Er kennt mich und weiß, das hängt von der Gabe ab, wo du jetzt andere motivierst und wo du sie lehrst und mitnimmst und aufbaust. Und für den einen kann es die Lehre sein, für den anderen ist es das Geben, für den anderen ist es das Helfen, für den anderen ist es das Unterstützen, seelsorgerlich oder sonst was. Ich hoffe, dass es jetzt niemanden im falschen Hals kommt. Ich möchte mit Gebet abschließen. Wir danken dir, Herr, dass du uns so vielseitig gemacht hast. Und es ist schön, wenn jemand eine Gabe hat und sie erkennt und auch ausüben soll. Aber wir sehen, was es auch für ein großer Segen ist, wenn wir diese Gabe auch in anderen erkennen und wecken und herausfordern und auch demotivieren, das weiterzugeben, die Begeisterung für den Dienst, ob das jetzt Lehre ist oder Hilfe oder Geben oder Begleitung und Seelsorge. Danke, Herr, auch für den Aspekt, den Andreas jetzt eingebracht hat, dass es nicht nur das Wissen um den Glauben ist, sondern auch das praktische Tun und das praktische Helfen, das zuhörende Ohr. Danke, Herr, für die Ergänzung, die ich da erleben darf durch meine Geschwister. Ich bitte, dass du uns als Gemeinde wirklich die Augen auftust, wie wir einander die Gaben erkennen und herausfordern können, dass wir in deinen Sinn da mithelfen, dass dein Name groß gemacht wird, dass du im Mittelpunkt stehst und dass deine Gemeinde gedeiht, so wie ein Körper, wo verschiedene Glieder und Organe zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erfüllen. Wir danken dir, Herr. Amen.